muss alles so machen wie mein Vater. Wenn mein Vater eine 70-Stunden-Woche macht, dann muss ich die auch machen. Und wenn mein Vater Weihnachten die Weinpräsente rumbringt, muss ich das auch machen. Und also bis runter in so kleine Details. Und ich habe tatsächlich auch mit jemandem gesprochen, da ist die Nachfolge genau an sowas gescheitert. Wenn in Deutschland die Rede ist von unserer Infrastruktur, dann denken wir immer an Bahngleise, an Autobahnbrücken, die irgendwie nicht in Stand sind. Unter der Erde sieht es mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer aus, nur man sieht es halt. Da war es schon so, dass mein Vater auch einen Hang zum Micromanagement hatte. Dann hat die Sekretärin Büromaterial bestellt und er hat aber in irgendeinem anderen Katalog noch Kugelschreiber gefunden, die noch 5 Cent billiger waren. Und darüber gab es dann eine Diskussion.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich starte ja meinen Podcast immer mit einer steilen These und für dich habe ich eine mitgebracht, und zwar: Das größte Wachstumshemmnis im deutschen Mittelstand ist nicht der Fachkräftemangel, es ist der Geschäftsführer, der glaubt, er muss bei allem dabei sein.
Ja, solche Beispiele kenne ich auch. Aber ich kenne auch andere Beispiele, wo es Geschäftsführern gut gelingt, Verantwortung abzugeben, seinen Mitarbeitern zu vertrauen und so Wachstum zu ermöglichen. Aber also deine These kann ich insofern untermauern. Es gibt halt Betriebe, die wachsen einfach nicht und sind dadurch natürlich und ja, sind auch irgendwie stark inhaberabhängig, weil eben da jemand ist, der nicht loslassen kann, der sich nicht traut, Verantwortung an Mitarbeiter zu übergeben. Also von daher, ich kann deine These nachvollziehen, aber so ist das ja immer mit Thesen. Pauschal ist immer schwierig.
Ja, wie war es für dich in deinem unternehmerischen Erlebnis?
Also ich bin ja einmal angefangen als nach dem Studium erstmal als Angestellter. Da hatte ich immer das Glück, da habe ich Chefs gehabt, die das in welcher Form auch immer ganz gut geschafft haben, Mitarbeiter zu fordern und zu fördern. Und dann bin ich ja 2014 in das Unternehmen meines Vaters gekommen und habe da 2016 dann den Staffelstab als Nachfolger übernommen. Da war es schon so, dass mein Vater auch einen Hang zum Micromanagement hatte. Mhm. Also ich kann mich an Szenen erinnern, er hat es wahrscheinlich nur gut gemeint, aber dann hat die Sekretärin Büromaterial bestellt und er hat aber in irgendeinem anderen Katalog noch Kugelschreiber gefunden, die noch 5 Cent billiger waren. Und darüber gab es dann eine Diskussion, wo ich damals schon gesagt habe, ja, aber das kann ja irgendwie nicht Geschäftsführeraufgabe sein, sich über den Kugelschreiberpreis Gedanken zu machen. Und das war bei meinem Vater tatsächlich was auch ein bisschen meine Kindheitserinnerung geprägt hat. Also er hat immer sehr viel gearbeitet, mit hohem Commitment fürs Unternehmen. Da hat tatsächlich auch das Unternehmen, das war vorher in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, irgendwo wieder auf erfolgreiche Bahnen gelenkt, aber mit einem sehr großen persönlichen Engagement. Und dazu gehörte eben auch, dass er am Wochenende Angebote kalkuliert hat. Ich habe das auch noch vor meinem Auge, wie er bei uns, bei meinen Eltern in der Küche am Esstisch sitzt und Angebote kalkuliert. Und als ich dann irgendwann ins Unternehmen kam, hatte ich da ja ein bisschen besseren Blick, weil ich eben vorher auch schon mal 10 Jahre außerhalb des Familienunternehmens Karriere gemacht hatte, dann festgestellt, dass nicht jedes dieser Angebote fürs Unternehmen wirklich sinnstiftend ist, weil da eben Leistungen dabei waren, die weder strategisch gut waren, die auch nach letzten Endes nicht profitabel waren, wenn man den ganzen Verwaltungsaufwand, also Klein- und Kleinstaufträge, und wo wir dann so ungefähr 1,5 Jahre, nachdem ich da war, gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, wir schneiden diesen Bereich ab. Also da waren wir noch in so einem Dienstleistungsbereich unterwegs, wo einfach die Auftragssummen sehr klein waren, was dazu führte, dass mein Vater da Angebote für ein paar hundert Euro schrieb. Mhm. Und davon aber irrsinnig viele. Mhm. Was er dabei übersehen hat, ist eben, dass diese kleinen Aufträge auch nach einer, durch den ganzen Betrieb, wenn du die Wertschöpfung weiterdenkst, auch viel Arbeit gemacht haben für wenig Umsatz. Und das haben wir dann gemeinsam irgendwann im Rahmen einer Strategietagung entschieden, nee, das lassen wir. Und das war für meinen Vater sicherlich auch schwierig, das zu lassen. Aber er hat sich darauf eingelassen und hat es hinbekommen. Und letztendlich haben wir die Kapazitäten, die sonst in diesen Kleinstaufträgen gearbeitet haben, super woanders unterbekommen und hatten auch mal viel mehr Ruhe in der ganzen Organisation. Weil wir dann nicht mehr Aufträge für 300 oder 600 Euro hatten, sondern Aufträge für 25 oder 30.000.
Ja.
Das war so ein vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dass in Nachfolgesituationen man nicht alles so machen muss wie sein Vorgänger.
Mhm.
Wichtig war aber, dass wir es gemeinsam gewuppt haben. Also zurück zu deiner ursprünglichen These. Mein Vater konnte das auch, sich in Details verlieben, mit ganz viel Engagement, häufig auch angebracht. Manchmal wäre es aber für seine Ressourcen besser gewesen, ein bisschen zu filtern.
Ja, sehr schön. Benedikt, ich versuche sozusagen mal eine kurze Gästevorstellung. Du darfst gerne ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Also,
ja.
Genau, du führst seit einigen Jahren die Sanierungstechnik Dommel GmbH in Hamm. Ein Unternehmen mit über 35 Jahren Geschichte, rund 95 Mitarbeiter und einem sehr spezifischen Handwerk, grabenlose Kanalsanierung, das habe ich gefunden. Und du bist, wie du schon ein bisschen erzählt hast, in das Unternehmen eingestiegen, hast den Generationswechsel mitgestaltet und dabei gleichzeitig angefangen, das Unternehmen systematisch weiterzuentwickeln und, da kommen wir dann später auch dazu, unter anderem mit dem Scaling-Up-Framework von Vern Harnisch. Nebenher begleitest du selber Unternehmensnachfolger und hast den Podcast Nachfolgeschmiede gegründet. Du weißt also nicht nur, wie es sich anfühlt, ein Unternehmen zu übernehmen, sondern auch, was andere vielleicht dabei sozusagen nicht ganz richtig gemacht haben. Daher freue ich mich total, Benedikt, dass du heute da bist. Willkommen im Bypreneur-Podcast. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung und ja, deiner Vorstellung kann ich gar nicht so viel hinzufügen, außer dass ich vielleicht noch kurz ergänze, du hast selber gerade so geschluckt, grabenlose Kanalsanierung, was ist das? Also wir sanieren Abwasserrohre, ohne die Straße aufzureißen. Da gibt es so, der Chirurg würde sagen, minimalinvasive Verfahren. Das heißt, wir arbeiten für Kommunen und für Industriebetriebe, die eben Entwässerungsprobleme haben. Da machen wir Bestandsaufnahme und unterirdische Sanierung, ohne dass der Betrieb stillsteht oder ohne dass es zu großen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen muss.
Magst du mal erzählen, wie das genau funktioniert? Das finde ich jetzt halt total interessant. Also ich komme ganz ursprünglich aus dem Rettungsdienst, darum ich kenne sozusagen deine Chirurgen-Metapher, ne? Dass man sozusagen über das Handgelenk geht man irgendwie rein mit so einem langen Schlauch bis ins Herz und versucht sozusagen dann den Herzinfarkt quasi sozusagen zu umgehen. So ähnlich stelle ich mir das ungefähr vor.
Ja, das ist schon ganz treffend. Also der Bürger sieht ja in der Regel nur diese runden Deckel, Gussmetalldeckel in der Straßenoberfläche, die so 62 Zentimeter Durchmesser haben. Das sind quasi unsere Einstiegstore in die unterirdische Infrastruktur. Das heißt, wenn man diesen Deckel runter macht, verbirgt sich darunter eben das Kanalnetz, durch das Schmutzwasser oder Regenwasser abgeleitet wird. Und was wir machen ist, wir reinigen diese Rohre. Das heißt, man geht da mit Hochdruckwasserstrahl durch und räumt erstmal alles raus, was da vielleicht festhängt. Dann fahren wir mit Kameratechnik da durch. Die ist mittlerweile auch schon in Full HD. Kannst du dir also auch, könnte man auch streamen.
Ja.
So, und mit diesen Kameraerkenntnissen gehen wir dann her und planen eine Sanierung. Das heißt, wir gucken, sind da Wurzeln drin, die man wegfräsen muss? Sind da Risse drin, die man stabilisieren muss? Und dann gibt es eben verschiedene Verfahren, je nach Schadensausprägung und Schadensverteilung, wie man das sinnvoll behebt. Das heißt, es gibt sowohl Verfahren, die funktionieren wie ein Pflaster, da klebt sogar die punktuell auf eine Schadstelle irgendwas drauf.
Mhm.
Es gibt aber auch die Möglichkeit, das ist eins der Verbreitungsverfahren, sogenannten Schlauchliner einzubauen. Da wird ein harzgetränkter Schlauch in das alte Rohr reingezogen, aufgeblasen und unter der Erde zu einem Kunststoffrohr ausgehärtet.
Mhm.
Und geht also mit lichterdenden Harz, mit UV-Licht und so. Und es gibt aber zusätzlich auch, und da sind wir ein bisschen in der Nische positioniert, die Möglichkeit, Rohre unterirdisch komplett auszutauschen, indem du mit viel Kraft das alte Rohr wegknackst, verdrängst und direkt ein neues Rohr reinschiebst.
Hm.
Und in dieser Bandbreite zwischen einem punktuellen Pflaster und eben dem kabellosen Komplettaustausch bieten wir das an. Und am Ende des Tages hat der Kunde eben ein neues Rohr im Rohr, was er eben über 40 oder 80 Jahre weiter betreiben kann. Das ist also gerade für die Kommunen auch spannend, weil die ja Haushaltsmittel einsetzen, die sie wirtschaftlich und mit Auswirkungen auf den Kommunalhaushalt einsetzen müssen. Das heißt, wenn wir arbeiten permanent daran, dass die Kommunen vielleicht da ein bisschen längerfristig denken und nicht nur eine Legislaturperiode, da könnte man für den einen oder anderen Haushalt auf Dauer noch einen Effekt erreichen. Und das ist das abschließend vielleicht noch dazu, wenn in Deutschland die Rede ist von unserer Infrastruktur, dann denken wir immer an Bahngleise, an Autobahnbrücken, die irgendwie nicht in Stand sind. Unter der Erde sieht es mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer aus, nur man sieht es halt nicht. Und es ist natürlich auch erstmal nicht sexy zu sagen, wir sind jetzt ein Abwasserkanal. Es ist aber gerade, Deutschland erlebt ja gerade einen sehr trockenen Sommer. Es hat aber auch was mit Umwelt- und Gewässerschutz zu tun. Wenn wir diese Rohre abdichten, dringt unser Abwasser nicht mehr ins Erdreich, verpestet nicht mehr die Ressource Grundwasser. Oder im Umkehrschluss, wenn dieser Kanal tiefer liegt als der Grundwasserspiegel, undicht das Rohr dann unfreiwillig wie eine Drainage. Also kühlt Wasser ab in die Kläranlage, was gar nicht in die Kläranlage muss. Mhm. Also das heißt, das, was wir machen, erfüllt schon einen tieferen Zweck, nämlich wir schützen damit die Ressource Wasser. Und diesen Purpose, das spannt vielleicht dann auch so ein bisschen den Bogen zu Scaling ab, den so auf den Punkt zu bringen, also dass wir mit unserer grabenlosen Kanalsanierung die Ressource Wasser schützen, damit wir da lebenswerte Städte und eine gesunde Bevölkerung haben, den haben wir erst auf dem Weg mit Scaling Up so rausgearbeitet. Das wussten wir immer schon, wir haben es aber nie ausgesprochen.
Ja, also spannend, wenn man so ein bisschen darauf gestupst wird. Denk doch mal drüber nach, was ist denn sozusagen der tiefere Sinn, was könnte denn sozusagen die Idee hinter dem sein, was ihr da eigentlich tut. Ja, ihr tut es seit mehreren Jahren, ja, seit Jahrzehnten, ihr seid eigentlich schon wunderbar da drin, absolute Experten, aber so ein bisschen sich mal die Zeit zu nehmen, drüber nachzudenken, okay, was ist denn so, warum machen wir das eigentlich, ne? Was ist denn das größere Ziel da eigentlich dahinter? Ja. Total spannend.
Genau.
Gute Unternehmer lösen ihre Probleme nicht allein. Und genau dafür haben wir die Bipreneur Community entwickelt. Dort findest du Ressourcen für Searcher und Operator, exklusiven Content, der nur dort veröffentlicht wird, und du findest vertrauensvollen Austausch mit anderen Unternehmern in der Nachfolge. Wenn du also nicht allein sein willst in deiner Suche nach einem Betrieb zur Übernahme, komm gerne in die Community. Den Link findest du unten in den Shownotes oder unter bipreneur.de. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Ich habe eine kleine Schnellfragerunde vorbereitet, weil ich dachte, das hilft uns immer so ein bisschen, dich ein bisschen kennenzulernen. Und du bekommst jetzt einfach zwei Begriffe. Du darfst dich gerne entscheiden für den einen oder den anderen und darfst dann gerne vielleicht nochmal ein bisschen Kontext geben, warum es der geworden ist. Und zwar, der erste ist relativ leicht. Tiefbau oder Büro? Wo bist du lieber?
Tatsächlich Büro. Ich mag den Tiefbau total gerne, an der Baugrube stehen, mit unseren Mitarbeitern quatschen. Aber im Büro ist meine konzentrierte Arbeitsatmosphäre und da gehe ich zufrieden. Also ich möchte abends zufrieden nach Hause gehen. Und wenn ich im Büro morgens so 1-2 Stunden fokussiert gearbeitet habe und an irgendeinem wichtigen Projekt gearbeitet habe, dann gehe ich zufrieden nach Hause. Das andere ist eigentlich total bescheuert. Das ist ja meine Führungsaufgabe, mit unseren Mitarbeitern zu sprechen. Ne? Aber für mich fühlt sich ein Büro besser an, weil ich da den Glauben habe, ich bin da produktiver.
Mhm. Okay. Familiennachfolge oder externer Kauf?
Hat beides Vor- und Nachteile. Ich finde tatsächlich den externen Kauf ein bisschen attraktiver sogar. Also ich bin ja selber Familiennachfolger, ich habe selber Kinder, da macht man sich die Gedanken, wo geht die Reise hin. Ich erlebe da aber auch bei der Nachfolgeschmiede immer öfter mal Spannungen, wo Erwartungen der Eltern auf die Kinder übertragen werden, obwohl die Kinder das gar nicht können oder wollen. Oder wo man sich eben über Nachfolge unter Geschwistern oder im größeren Familienstamm so stark zerstreitet, dass das wirklich nachhaltige Themen. Deshalb bin ich so ein bisschen, manchmal ist vielleicht dann die externe Nachfolge der bessere Weg, um den Familienfrieden zu wahren. Also ich möchte jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn ich es von der anderen Seite betrachte, ist ja Nachfolge eigentlich das bessere Start-up. Also wenn man unternehmerisch tätig sein möchte, muss man ja nicht alle Sorgen, die ein Startup hat, von Anfang an mitmachen, sondern man könnte sich ja auch ein gut aufgestelltes Unternehmen suchen und da dann einsteigen. Dann hat man nämlich schon Umsatz, man hat Mitarbeiter, die wissen, was sie tun, man hat ein funktionierendes Geschäftsmodell, man hat schon einen Track Record bei der Bank. Also von daher, im Moment würde ich tatsächlich sagen, externe Nachfolge attraktiver.
Okay, ja, sehr gut. was ist für dich das eine Tool, das du als Geschäftsführer nicht mehr missen würdest?
Meinen Papierplaner.
Papierplaner, okay.
Ja.
Tell me more in der Welt der KI.
Ja, aber vielleicht auch gerade in der Welt der KI. Wie behält man den Blick fürs Wesentliche bei? Ich kann natürlich, also wir setzen KI auch an, ich selber natürlich auch in ganz vielen Dingen. Mir hilft es aber, meine Woche auf Papier zu planen. Das heißt, ich gucke, was habe ich nächste Woche für Termine, was davon ist wichtig und was vielleicht nicht so. Guck, dass ich das so einplane, dass es zu meinem Energielevel passt. Also ich bin so Morgenmensch. Das heißt, die spannenden Denkaufgaben lege ich mir morgens immer rein und was, wo ich vielleicht nicht so gefordert bin, dann eher in den Nachmittag. Und ich strukturiere meine Woche über einen Papierplan und habe dann einen guten Überblick, kann abends nochmal gucken, habe ich heute was geschafft, kann morgens, habe ich mit einem Blick drauf, was bringt der Tag, kann auch meine privaten Dinge natürlich da eintragen, wenn ich sage, ich will laufen gehen, Krafttraining machen oder abends die Kinder vom Hobby abholen oder so, das habe ich dann alles auf einen Blick. Und das hilft mir, ruhig und fokussiert durch meine Woche zu kommen.
Spannend. Was nervt dich am meisten am deutschen oder an der deutschen Mittelstandsmentalität?
Ich glaube, es ist noch nicht mal Mittelstandsmentalität. Ich glaube, es ist ein gesellschaftliches Phänomen, das Meckern und Jammern. Ich tendiere da manchmal auch zu. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was so abgeht. Gleichzeitig muss ich aber sagen, wir haben viele Sachen, die in Deutschland sehr, sehr gut funktionieren. Und das permanente Gejammer ändert ja nichts. Das ist so destruktiv. Ne? Nehmen wir als Beispiel den Fachkräftemangel. Wir können vortrefflich drüber jammern. Oh, ist ja so schlimm, alle Babyboomer gehen in Rente und die Jugendlichen, die können ja alle nichts mehr. Da können wir Tage mit verbringen, aber es löst ja unser Problem nicht. Also müssen wir uns vielleicht eher darauf besinnen zu sagen, okay, was können wir denn konkret tun? Und das haben wir zum Glück schon vor längerem getan. Wir haben also sehr früh angefangen mit Employer Branding. Wir sind sehr früh in die Schulen gegangen, um schon auf die Schüler zuzugehen und denen unsere Berufe vorzustellen. Wir lassen keine Gelegenheit, egal ob digital oder in Präsenz aus, unsere Ausbildungsberufe irgendwo zu präsentieren. Und siehe da, in den 12 Jahren, die ich jetzt im Unternehmen bin, haben wir alle 12 Jahre alle Ausbildungsplätze besetzt bekommen. Und das war so für mich ein Beispiel. Wir haben das selber angepackt. Wir haben da Energie reingesteckt und bin jetzt so ein bisschen dabei, dass wir sogar Früchte ernten können in einem schwierigen Marktumfeld. Das ist für mich so das Paradebeispiel, dieses Jammern, alles ist so schlimm und die jungen Leute und das bringt uns halt nicht weiter. Vielleicht können wir gucken, okay, wo haben wir denn Chancen? Das muss ich nicht immer alles gut finden, aber ich werde auch nicht im Alleingang die Demografie in Deutschland umdrehen.
Ja. Letzte Frage, organisches Wachstum oder strategische Zukäufe?
Ich bin tatsächlich momentan eher stark Richtung organisches Wachstum unterwegs. Wir haben auch schon strategische Zukäufe oder einen strategischen Zukauf getätigt. War durchaus auch holprig, weil du bei diesen strategischen Zukäufen, glaube ich, wird zu oft die Kultur der unterschiedlichen Unternehmen nicht genug berücksichtigt. Also du kannst natürlich auch ein Papier eine passende Bilanz haben, du kannst einen passenden Maschinenpark haben, du kannst die passende Alters- und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter haben. Ich finde das schwer, in so einer Phase, wo es teilweise auch unter Zeitdruck geht, eine Entscheidung zu treffen, wo man über Kaufpreise verhandelt, über Zahlungsmodalitäten, alles, was da so hinten dran hängt. Ich erlebe es in unserer Branche, wo gerade massiv Private Equity einsteigt und auch andere Profi-Investoren, dass da zu häufig nicht auf die Kultur, also wie ticken die Menschen in den Unternehmen, geguckt wird, was das Ganze nachher echt anstrengend machen kann und teilweise auch zum Scheitern bringen kann. Und deshalb bin ich dabei, wenn ich organisch wachse, das machen wir gerade, dann habe ich ein bisschen mehr Ruhe zu gucken, stelle ich die richtigen Mitarbeiter ein, kann ich noch meine Mitarbeiter weiterentwickeln, muss ich vielleicht irgendwo mal konsequent sein und mich von jemandem trennen, das gehört leider auch dazu. Aber dann habe ich im organischen Wachstum deutlich mehr Kontrolle darüber.
Ja. Bitte hol uns doch mal ab. Du bist ja quasi eben, wie du vorhin erzählt hast, nicht der Gründer, sondern du hast sozusagen bist in dieses Familienunternehmen eingestiegen. Erzähl uns doch mal von dem Moment, in dem du so ein bisschen das erste Mal gemerkt hast, so, okay, da bist du jetzt am Steuerhebel. Du bist jetzt wirklich der Inhaber und also unabhängig von den, meinetwegen den Strukturen, aber du steuerst dieses Geschäft jetzt wirklich von alleine. Wie war diese Übergabesituation zwischen dir und deinem Vater?
Ich hole mal eben ein bisschen aus, damit das im Kontext ein bisschen klarer wird. Also ich habe, bevor ich ins Familienunternehmen kam, wieder 10 Jahre Karriere außerhalb gemacht, habe auch mal ein Startup mitgegründet und war zum Schluss im internationalen Vertrieb unterwegs, also um die Welt geflogen und Kanalsanierungsprodukte, also schon in der gleichen Branche, habe da Kanalsanierungsprodukte in der großen weiten Welt verkauft, dachte, wenn ich Vielflieger-Status bei zwei Airlines habe, dann bin ich ein toller Typ. Ja, vielleicht auch damals ein bisschen falsche Ideale gehabt, ich weiß es nicht. Naja, nichtsdestotrotz, auf den 60. Geburtstag meines Vaters, da war meine Frau gerade das zweite Mal schwanger, sprach mich mein heutiger Mitgesellschafter an und da waren wir noch beim Sie, schielte auf den sichtbar schwangeren Bauch meiner Frau, Herr Stentrup. Wie lange wollen Sie das mit dem Reisen denn doch noch machen? Da hatte er genau ganz natürlich das Näschen gehabt und Punkt irgendwo erwischt. Und dann habe ich tatsächlich auch überlegt, okay, ja, eigentlich hat er recht. Da gibt es ein Unternehmen, das hat mein Vater damals aus schwierigen Zeiten wieder in stabile Fahrwasser gebracht. Und ich hatte selber schon gemerkt, durch das viele Rumreisen erfüllte ich auch mal das Ideal, was ich als Vater gerne darstellen wollte, zu Hause. Nichts. Also ich wollte, hatte auch den Anspruch, ich wollte als Vater irgendwie zu Hause präsent sein und das ging mit dem damaligen Job nur sehr schwer. Und dann haben wir überlegt, mal ein paar Mal Kaffee getrunken und haben letztendlich einen guten Plan entwickelt, wie ich ins Unternehmen kommen kann, wie wir eine zweijährige gemeinsame Übergangsphase haben. Es gab damals schon und heute auch, wir sind immer zwei Geschäftsführer bei Domme, was die Sache auch erleichtert hat irgendwo, weil wir immer als gespannt geführt haben. Und das heißt, wir haben dann letztlich eine Roadmap gemacht, wann komme ich ins Unternehmen, wann geht welcher Teil der Verantwortung auf mich über, was bringe ich mit an Talenten, an Erfahrungen, an Kontakten, die für das Unternehmen sinnvoll sind. Das ist also auch ein sehr spannender Punkt gewesen. Wir haben also mit meinem Einstieg auch noch ein neues Geschäftsmodell aufgemacht und sind dadurch auch gewachsen. Und letztlich muss man sagen, wir haben da auch die Weichen gestellt. Wir sind nach der Nachfolge haben wir binnen 4 Jahren unsere Betriebsgröße verdoppelt. Also wir waren, waren wir so 40, 45 Mitarbeiter und 5 Jahre später waren wir irgendwie über 90. Und alle halt viele Sachen gut zusammengepasst haben. Dann haben wir diese zweijährige Übergangsphase gemacht. Und der Punkt, den du gefragt hast, wann habe ich gemerkt, dass ich am Ruder sitze, war eigentlich schon, bevor ich formal Geschäftsführer war, dann ging es um eine Kaufentscheidung für irgendein Fahrzeug. Da musste irgendein Leasingvertrag für irgendein LKW oder was unterschrieben werden. Und dann, mein Vater und ich hatten das Büro geteilt und dann reichte er mir diesen Leasingvertrag rüber und gesagt, hier, bis das Fahrzeug geliefert wird, bin ich sowieso nicht mehr da. Das kannst du auch sofort unterschreiben. Aha, und das war so ein bisschen, rechne ich meinem Vater auch heute hoch an, dass er so gut loslassen konnte. Das haben ihm viele nicht zugetraut, aber er hat das wirklich sehr gut hinbekommen, sich auch selber zurückzunehmen. Und wir haben uns in den 2 Jahren einmal bei einer Lappalie, aber wirklich sonst kein Mal irgendwie, dass wir uns gegenseitig in die Parade gefahren sind oder so. Also dieses, was man manchmal woanders erlebt, wo der Seniorchef nicht loslassen kann und überall noch drin rumwurschtelt, das haben wir gar nicht gehabt. Aber so dieser Moment, als er mir diesen Leasingvertrag rübergeht, also, ja, bis das geliefert wird, bin ich sowieso nicht mehr hier. Dann kannst du es auch sofort übernehmen. Das war so dieser Schlüsselmoment, wo ich dachte, okay, jetzt wird's ernst.
Jetzt wird's ernst, ja. Das heißt aber sozusagen, von der Gesellschafterstruktur ist dein Vater noch mit an Bord oder?
Nee, das haben wir zeitgleich in dem Moment, wo ich Geschäftsführer geworden bin, habe ich auch seine Gesellschaftsanteile übernommen. Und das war mir auch wichtig. Wir haben gleichzeitig mit meinen Geschwistern in der Familie auch, ich sag mal, Gerechtigkeit insofern hergestellt, dass meine Eltern dann parallel auch ihre ganzen Erbgeschichten geklärt haben, dass also klar war, ich übernehme die Firmenanteile, bin dann bei allem anderen raus, das passte ganz gut so vom Wert. Und es war dadurch aber auch klar, die Energie, die ich ins Unternehmen stecke, die kommt auch wirklich nur mir zugute oder meiner. Und ich muss nicht nachher, wenn es doof läuft, mit meinen Geschwistern oder meinen Schwägerinnen über den Unternehmenswert diskutieren. Ja. Das wollte ich auch vermeiden. Das hatte ich woanders mal vorher erlebt. Das habe ich ja sehr ungünstig empfohlen. Das heißt, ich bin dann Gesellschafter geworden. Mein Vater hat allerdings nur Minderheitsanteile gehabt und dann haben wir habe ich noch Anteile zukaufen können von meinem Mitgesellschafter. Wir hatten damals noch eine weitere Gesellschaft. Das hat sich daraus, haben wir ein bisschen sortiert. Und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir Richtung 50-50 kommen wollen und gleichzeitig aber auch die Gesellschaft so aufstellen wollen, dass es auch schon jetzt 20 Jahre weiter gedacht funktionieren kann. Also wenn ich oder mein Geschäftsführerkollege, der ist 2-3 Jahre jünger als ich, irgendwann mal sagen, okay, wir haben keine Lust mehr oder wir haben andere Pläne, dass es also so gebaut ist, dass sowohl entweder meine Kinder da zum Zuge kommen können, dass auf seiner Seite irgendwas geregelt werden kann. Also wir sind gerade ein bisschen dabei, den Gesellschaftsvertrag neu aufzusetzen, um alle Szenarien mal durchzudenken. Das war also egal, was das Thema eine Überraschung für uns oder das Unternehmen bereithält, wir da nicht in irgendwelche gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten kommen.
Okay.
Das ist gerade Da gibt es auch so Überlegungen, ob man da jetzt noch einen Beirat installiert etc. Und natürlich auch die private Finanzplanung, macht man das als natürliche Person, macht man das in der Holdingstruktur, also diese Themen wollten wir dieses Jahr mal zu Ende bringen. Einfach um Vorsorge im Interesse auch der Mitarbeiter.
Okay. Und das heißt aber, das sind zwei Familien, die quasi so 50-50 ungefähr an dieser Firma beteiligt. Und beide haben ja dann eine sozusagen unabhängige Nachfolgesituation für sich sozusagen geregelt.
Ja. Naja, das ist tatsächlich so. Also das Witzige ist, mein heutiger Geschäftsführerkollege, das ist also der Sohn meines Gesellschafters, mit Gesellschafters, den habe ich sogar ins Unternehmen geholt damals. Wir hatten 2019 in Wiesbaden noch eine Tiefbaufirma übernommen, die keinen Nachfolger hatte. Also da haben wir selber externe Nachfolge gemacht und hatten da aber von Anfang ein bisschen Pech mit dem Führungspersonal. Also wir hatten da Standortleiter, wo auch das Schicksal leider ein bisschen reingespielt hat und haben auch noch falsche Personalentscheidungen selber getroffen. Also wir hatten da immer Unruhe an dem Standort am Anfang. Und irgendwann war ich so frustriert, dass ich brauche da jetzt einen, der da was kann, weil ich kann nicht permanent nach Wiesbaden pendeln und Feuer austreten. Und dann habe ich so bei, ich glaube, es war Xing, dann noch so geguckt, wen kennst du denn noch, wen kann man ansprechen? Und dann sprang mich Stefan Schmidt, der Sohn meines Gesellschafters, an. Und der war damals glücklicherweise, muss ich sagen, der war bei einer anderen großen Baufirma tätig, hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt in Süddeutschland und war also offen für eine Veränderung.
Okay.
In dem Moment habe ich mit seinem Vater gesprochen, hier, ich würde gerne den Stefan ansprechen. Nein, lass das, der muss doch ein paar Jahre Erfahrung sammeln. Und ich sage, nein, ich brauche jetzt einen, lass es mich versuchen. Ja. Und dann habe ich mit Stefan dann damals in Wiesbaden, habe ich ihm den Standort gezeigt, wir sind mittags aus Essen gegangen, haben uns ausgetauscht, wo sehen wir so die Richtung, und wir hatten da sofort ein Match, und dann war er auch dann, ein halbes, dreiviertel Jahr später an Bord ist also jetzt seit längerem schon mal auch ein Geschäftsführer, hat den Standort Wiesbaden vernünftig wieder aufgebaut. Wir haben da heute jemanden, der von da kommt, der den Standort leitet, der das super macht. Stefan ist dann noch zu uns in den Hauptsitz nach Hamm gewechselt und ist definitiv der bessere Ingenieur von uns beiden. Dafür bin ich so eher der nach draußen geht und eben Öffentlichkeitsarbeit, Employer Branding und solche Sachen machen. Also wir ergänzen uns wirklich gut, auch wenn man sich natürlich mal reibt. Aber ich finde, das gibt uns auch Energie. Also wir haben tatsächlich wenig blinde Flecken, weil wir auch ein bisschen unterschiedlich sind als Menschen. Und wenn man das positiv begreift, dann kann uns eigentlich nichts aufhalten.
Stark. Okay. Ja, das hört sich ja sehr gut an. Der beste Deal des Tages. Folgt dem Podcast und hinterlass uns gerne eine Bewertung. Du zahlst dafür keinen Kaufpreis und hast einen wöchentlichen Return on Invest. Mit deinem Abo kann ich noch mehr spannende Unternehmer vor das Mikrofon holen. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer in das Thema Scaling Up reingehen. Und zwar, ihr habt ja quasi, Dommel eben gar nicht so sehr von Null aufgebaut, sondern es ging so ein bisschen in so eine Unternehmensnachfolge. Und irgendwann kam so der Impuls zu sagen, scheinbar kam der Impuls zu sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie nochmal ein bisschen, Struktur von außen. Wir wollen irgendwie das Ganze ein bisschen systematisieren. Hol uns doch mal ab, was war der Gedankengang, da eigentlich so ein bisschen von außen euch Unterstützung zu holen?
Also wir hatten damals schon im Nachfolgeprozess einen externen Begleiter, der das moderiert hat und der uns ab und zu mal den Spiegel vorgehalten hat. Und mit dem haben wir dann in den Jahren danach auch immer einmal im Jahr eine Strategietagung gemacht, da gewisse Maßnahmen festgelegt, die auch umgesetzt. Das hat auch gut geklappt. Ich hatte aber irgendwann so nach 10 Jahren, wie wir mit dem zusammengearbeitet haben. Also verstehe mich bis heute gut mit dem und tausche mich regelmäßig aus, aber ich hatte das Gefühl, wir brauchen da einen neuen Impuls. Nicht, weil das andere schlecht war, aber einfach um zu sagen, okay, ich wollte gerne unsere Entwicklungsgeschwindigkeit noch mal ein bisschen beschleunigen und war auf der Suche nach neuen Impulsen. Und das, was, dann habe ich das Buch Scaling Up von Bernanisch gelesen. Das ist ja nicht alles neu da drin. Und das ist natürlich auch sehr, sehr amerikanisch geprägt. Aber was mir darin gut gefallen ist, dass halt die Sachen ineinander greifen. Also die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die findet sich auch in den Vorlagen für die Mitarbeitergespräche wieder. Die Unternehmenswerte spielen da rein, meine KPIs und Kennzahlen, die ich erhebe. Also wir hatten einiges von dem hatten wir vorher schon, aber das geisterte alles irgendwie ohne Verbindung zueinander rum. Und mit Scale-Up haben wir also ja ein Framework gehabt, wo einfach die verschiedenen Entwicklungsmaßnahmen des Unternehmens, also sowohl organisatorischer Art, wie auch, wie gehen wir nach außen, was verkaufen wir den Kunden, was sind unsere Produkte, was ist unsere Botschaft, unser Mehrwert, das greift halt alles ineinander. Und das hat mir dann gut gefallen und dann haben wir ja, Kontakt zu Scale-Up aufgenommen und haben dann den Kick-Off mit dem Patrick gehabt, der ist ja auch, ist ja bei Scale-Up so, die Coaches sind oder waren ja alle Unternehmer und Patrick hatte zwar keine Ahnung von Kanalsanierung, aber das haben wir ihm mittlerweile beigebracht. Aber dafür hat er uns auch in den letzten 2 Jahren gut durch diesen Prozess geführt. Das ist auch eine Erkenntnis, dass so ein Prozess, der braucht auch 2 Jahre. Also wir haben uns wirklich jedes Quartal eingeschlossen, unsere Tagung gehabt. Wir haben danach immer recht ambitionierte WWW-Listen, also Umsetzungspläne gehabt. Wir haben uns intern dazu gegenseitig gechallenged, die Sachen auch umzusetzen. Und das war so jetzt, wo ich sag mal, wir sind ja so bei 90%, schätze ich. Ein, zwei Sachen müssen wir noch nachschleifen, auch um das bis auf unsere Baustellenmitarbeiter runter auszurollen. Das ist natürlich bei uns ein bisschen schwieriger, weil bei uns ja nicht alle jeden Tag in der Fabrikhalle sind, wo ich die mal eben zusammenrufen kann. Produktion ist ja dezentral auf Baustellen, das macht es uns manchmal ein bisschen schwieriger von der Kommunikation her. Aber ich sag mal, ich denke, wir sind da auf einem richtig, richtig guten Weg und das hat jetzt so 2 Jahre gebraucht und witzigerweise, ich glaube dann ja nicht an Zufälle, hat sich auch unsere wirtschaftliche Situation deutlich verbessert. Also wir waren vorher schon solide aufgestellt und alles, ne? Also keine großen Sorgen gehabt, aber unsere Profitabilität, unsere Liquidität und eben ja durch konservative Ausschüttungspolitik auch Eigenkapitalquote, das hat sich tatsächlich alles jetzt sehr positiv entwickelt. Mhm. Das muss irgendwie auch Teil des Prozesses sein. Von alleine passiert sowas ja nicht. Jedenfalls nicht, wenn alle anderen sagen, wir haben Krise.
Ja, genau. Was würdest du denn sagen? Also das Framework besteht ja quasi aus 4 Bereichen: People, Strategy, Execution und Cash. Welcher davon war bei Dommel eigentlich so am schwersten oder wo wart ihr sozusagen am weitesten entfernt? Wo war die größte Baustelle?
Ich würde sagen, waren es Execution, also wir hatten unsere Prozesse und Zuständigkeiten nicht ordentlich, was auch für Unruhe gesorgt hat. Und Strategy hatten wir zwar irgendwie im Kopf, aber nie so richtig auf den Punkt formuliert und nie intern kommuniziert. Mhm. Und das hat uns Klarheit gegeben. Also einfach dieses Thema Klarheit, das heißt, wofür stehen wir strategisch, wo wollen wir hin, was sind unsere Zielprojekte, was auch dazu führt, dass man zu anderen Dingen mal Nein sagt, die da nicht drauf einzahlen. Und unterm Strich, also gerade beim Bereich Strategy und Execution, die Klarheit hat für viel Ruhe gesorgt. Cash hatten wir vorher schon ganz gut, also die ganzen Kennzahlen und so, das hatten wir vorher einfach schon mal, weil als Baufirma natürlich auch immer halbfertige Baustellen bewerten müssen und so. Von daher, da waren wir schon super, super unterwegs. Bei People eigentlich auch. Wobei bei People war tatsächlich auch für mich eine Lernerfahrung. Ich habe das Thema Unternehmenswerte, also die Core Values, immer für so ein weiches Thema gehalten, was nicht so richtig griffig ist und nie so ernst genommen. Musste ich mich an das Besseren belehren lassen, unsere Werte, die wir rausgearbeitet haben, sind mittlerweile bei uns auch ein Maßstab für Personalentscheidungen. Das heißt, wen befördern wir und wen befördern wir nicht? Wem geben wir auch mal kritisches Feedback? Seitdem wir das an Werten festmachen, sind mir auch viele Fehlentscheidungen der Vergangenheit klarer geworden. Warum haben wir Mitarbeitern festgehalten? Obwohl man heute sagen müsste, die passten doch gar nicht hierher. Ja, weil die passen nicht hierher. Nicht klar, wer immer nur genug macht der oder die ihren Job? Ja oder nein? Und das war unser einziger Maßstab. Und heute legen wir eben die Werte daneben. Und das ist unsere zweite Dimension. Und nur wenn beides passt, wird jemand gefordert und gefördert. Und wenn eins von den beiden schwierig ist, dann gibt's halt Feedback. Und diese Werte waren für uns sehr, sehr wichtig, voranzukommen.
Ja, Das merke ich so ein bisschen in vielen Gesprächen, wenn es dann sozusagen darum geht, dass das Framework sozusagen in der Ganzheitlichkeit quasi auch so ein bisschen zu erklären, dass gerade dieses das Talent Assessment, das ist ja quasi das, wovon du jetzt gerade so ein bisschen gesprochen hast, diese Methode, sage ich mal, die auch das ist ja sozusagen kein, ich bin ja einer der Scale-Up-Coaches, wir kommen ja selten mit Feenstaub und den wir dann sozusagen über Unternehmen sozusagen verteilen und sagen dann so, jetzt macht ihr alles anders, sondern meistens ist ja schon so viel da, aber durch solche Herangehensweisen, dass wir sagen, wir definieren Core Values und wir definieren sozusagen, was ist eigentlich sozusagen auf der Leistungsebene überhaupt das, wonach ihr bemessen wollt, holen wir eigentlich sozusagen das hervor und haben sozusagen plötzlich einen, der Unternehmer hat sozusagen eine Bewertungsmatrix, an der er jetzt sozusagen erkennen kann, ist es eine 1 oder ist es eine 10. Also davor hatte man so ein Gefühl, da tickt jemand so ein bisschen so wie wir, oder er tickt vielleicht nicht so wie wir, also irgendwie ein schwieriger Mitarbeiter. Und jetzt plötzlich haben wir mit den Core Values eine Bewertungsmatrix und können quasi wirklich rangehen und sagen, auf den verschiedenen Werten oder Core Values, wie wir sie nennen, können wir wirklich mal bewerten, wo jemand wirklich steht und das als sozusagen Mitarbeiterentscheidung oder Führungsentscheidung dann zu integrieren.
Ja, genau das. Und das Coole bei uns ist, nennen wir recht viel gewerbliche Mitarbeiter, die also draußen auf Baustellen eben die Kanalarbeiten vollbringen. Und das Coole ist, irgendwann zu sehen, wie die da drauf, wie die das inhaliert haben, wie die selber wissen, wie wir ticken und wo wir dann im Intranet dann Fotos gepostet werden. Hey, heute sind wir aber wieder die Extrameile gegangen. Extrameile ist so einer unserer Werte. Ne? Also fand dann irgendwann total cool, wie unsere Leute da das verstanden hatten und offensichtlich auch sie sich in diesen Werten wiederfanden. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis, das wiedergespiegelt zu bekommen, dass unsere Jungs dahinter stehen.
Mhm. Ja. Es gibt ja eine Kontrollfrage für den Bereich Strategy. Kann jeder im Unternehmen die Strategie in einem Satz wiedergeben?
Jeder weiß ich nicht, aber der Großteil kann es. Aber das ist auch dieses Thema mit dem B-Hack, das Big Hairy Audacious Goal. Mhm. Das war auch eine ganz lustige Story. Also das Scale-Up sagt ja, du brauchst dieses Big Hairy Audacious Goal, also ein Ziel, das so kühn ist, dass du selber irgendwie nicht weißt, wie, ob ich es erreichen kann, oder so, man so ein bisschen Magengrummeln hat, weil er so riesengroß ist, aber es einen gleichzeitig motiviert. Und das ist bei uns, was macht man als Kanalsanierungsfirma für ein B-Hack? Ne? Also das ist ja total schwierig. Und wir haben rausgearbeitet, dass wir wollen uns dran messen lassen an den Metern Rohren, die wir in gewissen Verfahren grablos eingebaut haben.
Stark.
Und das heißt, das ist, was unsere Leute haben, diese Rohre, die sie einbauen, jeden Tag in der Hand. Das heißt also, der nimmt das neue Rohr, was unten eingebaut werden, und wieder einen halben Meter B-Hack und wieder einen halben Meter B-Hack.
Ja, geil.
Und das haben wir über so ein, haben wir bei uns im Treppenhaus oder in der Verwaltung, haben wir quasi uns ein großes Rohr gebaut, wo auf verschiedenen Monitoren dann immer angezeigt wird, wie viel Meter haben wir diesen Monat dazu beigetragen, wo stehen wir insgesamt. Mhm. Also dieses Thema, das B-Hack, das kühne Ziel, was bei uns eben, wir haben so und so viel Meter Rohr grablos eingebaut, auf uns zu treffen. Das hat auch nochmal motiviert. Also da kommen dann tatsächlich dann manchmal so Sprüche, irgendwie dann kriegst du ein Foto von so Rohrpaletten, die gerade auf die Baustelle geliefert worden sind, und dann schreibt er, oder alles fürs B-Hack. Also das ist so witzig, was das bei uns entfesselt hat, weil diese Methodik, so ein B-Hack, das ist ja für alle gleich, aber das bei uns jetzt, das zu übertragen auf, wir bauen Rohre grabenlos ein, und unsere Mitarbeiter, die das annehmen und leben, das ist einfach eine ziemlich coole Entwicklung, die mich auch stolz macht. Das kann ich auch, es ist durch diesen ganzen Weg, es ist ruhiger geworden, die Stimmung ist besser geworden, und ich glaube, wir sind alle auch ein bisschen mehr stolz geworden, dass wir bei Dommel arbeiten.
Gibt es eine konkrete Entscheidung, die du ohne das Framework irgendwie nicht getroffen hättest, oder und die heute sozusagen so einen sichtbaren Unterschied macht?
Sichtbaren Unterschied weiß ich nicht, aber wir sagen konsequenter Nein zu Projekten und Kunden, die nicht passen.
Ja.
Also wir haben in unseren Workshops mit Patrick immer mal rausgearbeitet, was sind die Kunden, die unsere Werte teilen, mit denen wir super gerne zusammenarbeiten, und natürlich auch, wo knirscht es eigentlich immer wieder? und haben das quasi, uns quasi so Avatare gebaut. Also wir kennen unsere drei typischen Kundentypen, die haben bei uns sogar Namen und den haben wir mit KI dann auch noch ein passendes Passbild dazu gegeben. Also wir wissen genau, für wen wir arbeiten wollen und auch, was wir für die machen wollen. Und das, man denkt ja immer, okay, hier, wir brauchen Auslastung, wir brauchen Umsatz, wir nehmen ja erstmal alle Arbeit mit, die da so kommt. Und das war sicherlich ein Umdenken, dass wir nicht alles annehmen, was da so kommt. Das ist immer wieder schwierig, da nicht in alte Verhaltensmuster reinzufallen. Mhm. Aber wir sind deutlich besser darin geworden, Sachen abzulehnen, die nicht passen. Und haben dadurch mehr Platz für die Sachen, die passen. Und die machen wir besser und erfolgreicher, profitabler und mit mehr Spaß.
Ja. Ja. Wie lange hat es bei euch gedauert, bis du im Unternehmen gemerkt hast, dass so dieses Framework eigentlich richtig greift?
Ungefähr ein Dreivierteljahr.
Ja.
Also wir haben im September 24 haben wir damit angefangen und haben im Sommer 25 einen Workshop mit allen Mitarbeitern oder auch mit den gewerblichen Mitarbeitern, mit den Auszubildenden nochmal zu den Werten gemacht, wo wir spielerische Übungen gemacht haben, wie leben wir eigentlich unsere Werte. Und da war die Stimmung so grandios, wir hatten das mit unserem Sommerfest verknüpft und da waren tagsüber in den Workshops, das war ja für unsere Baustellenmitarbeiter durchaus was Neues, Werte-Workshop, welcher Kanalarbeiter hat schon mal einen Werte-Workshop gemacht? Mhm. Und war für die sicherlich auch eine gewisse Nervosität dabei, was kommt da auch dazu? Und das hat aber in den Workshops super funktioniert und es hatten abends alle so einen Spaß und die Stimmung war so grandios und da habe ich gedacht, boah, wir sind auf einem guten Weg. Und das hat so ziemlich genau ein Dreivierteljahr gedauert.
Ja. Würdest du sagen, dass du beim Rollout soweit irgendwie alles richtig gemacht hast oder gibt es nochmal irgendwie Dinge, wo du sagst, so, das würdest du im Rückblick nochmal anders machen?
Also zwei Dinge. Das eine Thema Rollout. Bei uns ist immer ein bisschen schwierig. Die Büromitarbeiter, die kriegen wir sehr gut mitgenommen, weil die sind bei unseren Fixtermin, bei unseren Weeklies, die sind alle da. Für uns beim Rollout war immer ein bisschen schwierig, die Leute auf den Baustellen zu erreichen. Da haben wir zwar auch ganz gute Kommunikationstools, aber da würde ich, glaube ich, noch mehr Energie reinstecken, das auf die Baustellen rauszutragen und die da noch mehr mitzunehmen. Vielleicht auch zum Beispiel, wir haben den Betriebsrat, den vielleicht, hätten wir vielleicht auch von Anfang an ein bisschen mehr mit einbinden müssen. Also wir haben das so als Geschäftsleitungsgremium gemacht, das hat auch funktioniert, aber vielleicht hätten wir den Betriebsrat oder den einen oder anderen Gewerblichen darf auch früher mit in diesen Prozess mit reinnehmen müssen. Das ist das eine. Und das zweite, das hat aber dann mit der Methodik oder mit der Herkunft der Methodik zu tun. Die tun es mit diesen Anglizismen total schwer. Ne? Das sind natürlich sehr viele englische Begriffe drin, die wir bei uns intern, also wir sind halt, wir kommen aus dem Ruhrgebiet oder aus Nordrhein-Westfalen und ein Teil unserer Mitarbeiter hat Migrationshintergrund. Ja, da muss ich also schon erklären, was ist denn überhaupt ein Purpose und was ist ein Core Value und B-Hack und diese, ne? Das ist also schon, das ist für mich ein bisschen so ein Nachteil, das war bei uns ein bisschen schwierig, weil wir da ganz viel immer noch übersetzen mussten, was heißt das denn jetzt eigentlich, weil wir eben nicht so die englische Sprache im Alltag gar nicht brauchen bei uns im Unternehmen und viele unserer Mitarbeiter eben auch sich nicht mit solchen Dingen voll beschäftigen.
Ja, und das finde ich noch spannend, das erlebe ich selber, dass dann plötzlich so eine pauschale Abwehrhaltung ein bisschen entsteht. Ein bisschen so, also nicht pauschale, aber so ein bisschen
ein bisschen reserviert irgendwie.
Ja. Und dass dann sozusagen so ein bisschen der eigentliche Inhalt, der hinter dem Ganzen steht, natürlich dann so ein bisschen nicht ganz erfasst wird. Ja, das erlebe ich tatsächlich auch irgendwie öfters. Ja. Du bist ja jetzt so ein bisschen, du begleitest ja dann, bist ja irgendwann so ein bisschen weitergegangen, begleitest jetzt ja selber Unternehmensnachfolger oder Nachfolgen, also wenn ich das richtig erinnere, dass du auch so ein bisschen moderativ zwischen alter und neuer Generation so ein bisschen vermittelst. Was ist da, was erlebst du für häufige Muster, die andere Nachfolger, auf was für Muster triffst du da?
Also sind eigentlich seitens der Senior-Unternehmer eben häufig das Muster, sich mit dem Loslassen schwer zu tun. Auch da wieder nicht pauschal geht, welche, die machen das mit ganz viel Weitblick oder so, aber es gibt eben genau die Typen, die die dann am liebsten weiter ins Büro gehen würden und weiter alles unter Kontrolle haben wollen, so wie du das in deiner steilen Anfangsthese formuliert hast. Und auf der Nachfolgerseite so ein bisschen vielleicht auch ein limitierender Glaubenssatz, ich muss alles so machen wie mein Vorgänger. Und das ist Quatsch. Also wir sind ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, da spielt dann die Psychologie auch dann irgendwann noch mit rein. Es muss ja nicht jeder Sohn, jede Tochter eins zu eins die Rolle im Unternehmen einnehmen, die der Vater oder die Mutter gehabt hat. In der Regel hast du ja noch weitere Führungskräfte. Du kannst Aufgaben anders aufteilen. Vielleicht kann man heutzutage einige Sachen, die der Senior gemacht hat, auch schon durch KI machen lassen. Keine Ahnung. Also da sich mal in Ruhe anzugucken, was bringt der Nachfolger für Talente mit oder die Nachfolgerin? Und wie kann man die fürs Unternehmen sinnvoll nutzen? Und das ist ganz häufig nicht deckungsgleich mit dem, was die Senior-Generation gemacht hat. Und das ist, also, glaube ich, so ein bisschen so ein Glaubenssatz, den ich häufig erlebe. Ich muss alles so machen wie mein Vater. Wenn mein Vater eine 70-Stunden-Woche macht, dann muss ich die auch machen. Und wenn mein Vater, Weihnachten die Weinpräsente rumbringt, muss ich das auch machen. Und also bis runter in so kleine Details. Und ich habe tatsächlich auch mit jemandem gesprochen, da ist die Nachfolge genau an sowas gescheitert. Weil der Vater von seinem Sohn, war ein Handwerksbetrieb, auch nicht klein, und der Sohn hatte auch die passende handwerkliche Ausbildung und ich glaube sogar Meister gemacht oder Techniker. Also ja, fachlich super, aber der Vater hat halt erwartet, ja, du musst auch Samstag, Sonntags Vollgas durcharbeiten, und er hat aber gerade Nachwuchs gekriegt und ich will das so nicht. Ja, ich lebe für dieses Handwerk. Und der hatte dann gleichzeitig auch noch Ideen, wie man dieses Handwerk auch noch weiterentwickeln könnte, und auf mich wirkt das auch ziemlich durchdacht, aber es ist daran gescheitert, weil der Vater hat erwartet, der Sohn macht alles eins zu eins so, wie er das 40 Jahre früher gemacht hat. Daran ist letztendlich, der Stand ist jetzt heute, der Sohn ist aus dem Familienbetrieb wieder ausgeschieden und hat sich irgendwo in der Anstellung, weil er den Stress nicht mehr haben wollte. So, das ist so. Also dieser Glaubenssatz, ich muss alles so machen wie mein Vorgänger, ist eigentlich Bullshit. Da kann man ganz entspannt und ohne, dass jemand sein Gesicht verliert, gemeinsam drauf gucken. Und dann wird man da auch Lösungen finden. Also ich bin auch nie das Abbild meines Vaters gewesen. Ich kann andere Sachen gut als mein Vater, und das haben wir letztendlich als Mehrwert fürs Unternehmen auch umsetzen können.
Ja. Würdest du sagen, dass gerade diese Trennung auch sozusagen die Übernahme der Unternehmensanteile eben auch dazu beigetragen haben, dass relativ klar war, du hör zu, wenn ich übernehme, dann übernehme ich auch ganz, also sozusagen die ganze Verantwortung. Und dann ist es aber danach auch mein Unternehmen und ich kann entscheiden.
Ja, also ich merke da schon, dass das mit mir gemacht hat, weil du denkst dann einfach mittel- und langfristig. Also als Angestellter, nimm mal so einen Vertriebsmitarbeiter oder so, dann haben die irgendwelche incentivierten Kennzahlen. Also wenn du den Umsatz erreichst, dann kriegst du da noch einen Bonus und da noch eine Prämie oder darfst du den größeren Passat aussuchen oder was auch immer. Das sind ja alles keine Dinge, die dich langfristig motivieren. Und ich habe das schon gemerkt, mit Übernahme der Gesellschaftsanteile war klar, ja, das ist meins, und es war auch klar, das ist nicht nur ein Job, den ich für 5 Jahre mache und dann suche ich mir das nächste, sondern wir denken das jetzt mal weiter. Wo wollen wir denn mittelfristig hin? Und was braucht das Unternehmen nächstes und übernächstes Jahr? Und auch, wir haben gerade auch eine Situation, wir wachsen zwar, wir hatten aber gehofft, dass wir schneller wachsen, und jetzt haben wir vielleicht ein bisschen viel Wasserkopf aufgebaut und müssten eigentlich, also wenn wir ein Konzern wären, müssten wir jetzt über Stellenabbau und so einen Quatsch reden. Aber mein Kollege und ich sind uns einig, wir sind nächstes Jahr wieder in der Spur. Dann nehmen wir halt dieses Jahr hin, dass wir etwas weniger Rendite fahren. Aber wir wissen ja, warum es so ist, und wir wissen auch, wo wir wieder hinkommen, und haben auch das Vertrauen, dass das so ist. Und dann können wir auch mal ein Jahr mit etwas weniger Rendite leben, weil wir eben keine externen Aktionäre oder sonst wen glücklich machen müssen. Das ist schon also dieses selber im Unternehmen sein und das für sich selber machen, das führt zu einer anderen Denkweise. Die finde ich aber sehr positiv, und das würde ich mir manchmal auch von unseren politischen Würdenträgern wünschen, dass man da auch weiterdenkt als eine Legislaturperiode und die strukturellen Probleme mal anpackt. Aber gut, das würde hier den Rahmen sprengen.
Also, und das scheint ja sozusagen, dass, also das eine ist ja sozusagen, da waren wir vorhin Familiennachfolge ist der eine Weg in das Thema Unternehmertum. Der andere Weg ist ja quasi externe Nachfolge. Und eigentlich hast du es ja sehr schön gesagt, so ein bisschen der bessere Weg ins Unternehmertum als das Startup. Also ich selber komme ja aus dem Startup, habe mehrfach gegründet, habe dann auch noch ein Unternehmen sozusagen strategisch dazu gekauft und merke sozusagen auch, wie spannend dieser Weg eigentlich in diese externe Nachfolge eigentlich sein kann, weil so viele grundlegenden Sachen eben, wie du sagst, vorhanden sind und nicht neu ausgedacht werden müssen, sondern es ist bestehender Umsatz da, es ist nicht alles perfekt, es hat natürlich eine Historie von mehreren Jahrzehnten meistens, auf die man dann erstmal sich auch einlassen muss, aber es ist natürlich sozusagen erstmal ein bisschen Ruhe da, um wirklich entspannt in so einen Wachstumsmodus dann irgendwie auch reinzukommen.
Ja. Und vor allem, ich glaube, du hast auch weniger schlaflose Nächte. Also ich war 2009 auch mal bei der Gründung von einem Startup dabei, ein paar Jahre, und das war schon am Anfang, bis du die ersten Produkte verkauft hattest, bis das erste Geld auf dem Konto war. Du bist ja immer in dieser Wachstumsschmerzgrenze unterwegs gewesen. Wann stelle ich neuen Mitarbeiter ein, wächst der Umsatz mit, und dann kommen dann diese ganzen formalen Dinge und Zulassungen und Genehmigungen und sowas, was je nachdem, was du da so machst, kommt ja dann auch noch. Und wenn da irgendein Verwaltungsapparat dir nicht rechtzeitig den Stempel gibt, hast du unter Umständen echt ein existenzielles Problem. Also bei dem Startup, wo ich damals war, wir haben ein neues Produkt rausgebracht, das brauchte eine bauaufsichtliche Zulassung vom DBT in Berlin. Und wusstest du, das braucht also monatelang erstmal irgendwelche Laborprüfungen, und dann geht das in diese staatliche Behörde, die eben Baustoffe prüft. Und da warst du wie auf hoher See den ausgeliefert, ne? Weil das konntest du nicht beschleunigen. Du hast da deine Fallnummer, und dann kannst du warten. Und du weißt nicht, reden wir über Wochen, reden wir über Monate, reden wir über Jahre. Und hast aber gleichzeitig schon, musst du aber irgendwie gucken, dass du Umsatz hochfährst. Und diese Sorgen hast du halt als Nachfolger nicht. Dein Unternehmen hat ja Produkte, die funktionieren. Die haben im Idealfall schon Stammkunden, die happy sind damit. Die haben Mitarbeiter, die schon wissen, was sie tun. Ja, auch da darf man nicht blauäugig rangehen, muss man auch hinterfragen, aber kann man ja, man weiß ja, worauf man achten muss. Dann schnuppert man da mal rein und guckt mal, wie ist denn der Spirit, ja. Und ja.
Ja, ich glaube, man darf der Illusion nicht erlegen, dass es sozusagen eine Abkürzung wäre, eine Abkürzung ins Unternehmertum und in die in eine vermögende Situation, in der man total erfolgreich ist und nie wieder was machen muss.
Ja, das ist ja die Illusion, die einem mancher Influencer da so vorlebt. Ich bin mit Leistung auch immer ganz gut klargekommen.
Genau, also es ist schon sozusagen, auch das zeigt so ein bisschen ja auch eure Geschichte, auch wenn das sozusagen Familiennachfolge ist, die ja sozusagen schon sehr nah an, also du quasi sehr nah an dem dran bist, was dein Vater sozusagen bisher gemacht hat. Aber als wohl interne Nachfolge oder sozusagen Familiennachfolge als auch externe Nachfolge braucht natürlich einfach wahnsinnig viel Arbeit und Kontinuität und Leistung, um daraus dann wirklich auch seinen eigenen Betrieb zu machen.
Ja, aber das, also meine Kernaussage, und deshalb mache ich ja auch dieses ganze Thema Nachfolgebegleitung. Irgendwann, wenn wer die Bücher von John Strelicki gelesen hat, hier Big Five for Life und sowas,
ja.
Ich habe irgendwann mal meine Big Five herausgearbeitet, und eines meiner Big Five ist, ich möchte mein Wissen als Unternehmer teilen, um andere besser zu machen. Und deshalb ist überhaupt nur der Nachfolgeschmiede-Podcast entstanden, weil ich eben Werbung für Unternehmertum und Werbung für Nachfolgen machen wollte, weil das war in der öffentlichen Berichterstattung häufig zu negativ. Da war immer, so habe ich es damals wahrgenommen, vor 2-3 Jahren, da war Startup war immer total cool, weil wir da in dem Coworking Space alle um Kickertisch stehen und uns selber feiern, und Nachfolge war so. Da wollte ich eigentlich, das war eigentlich das Motiv in der Nachfolgeschmiede-Podcast, dass ich zeigen wollte, wie cool Unternehmer sein ist und wie cool Nachfolge auch sein kann. Das kann, ja, und aber diese Illusion, wir müssen nichts tun und es gibt keine Rückschläge im Leben, ja, das habe ich doch in keinem Lebensbereich. Aber ich habe halt als Unternehmer ganz hohe, ja, ich habe mehr Verantwortung, ich arbeite auch mehr als ein Angestellter, aber ich habe ganz große Freiheitsgrade und ich habe viel mehr Einfluss, wie ich meine Arbeit gestalten kann, als wenn ich jetzt irgendwo Angestellter wäre. Und also ich kann viel mehr selber gestalten. Und wenn mir das wichtig ist, Freiheit gestalten, sich weiterentwickeln, ja, dann willkommen im Unternehmertum. Das hast du alles. Und kann man, also ich möchte da Mut machen, sich auf diesen Weg einzulassen.
Ja. Spannend, dass du das gerade sagst, weil die Big Five for Life bei dir ist es sozusagen das Unternehmerwissen weitergeben. Bei mir ist es so ähnlich, bei mir ist es eher so, noch mehr Menschen für das Unternehmerleben zu begeistern.
Ja.
Weil ich glaube, dass das Unternehmerleben, ich glaube, es gibt nichts, was sozusagen, indem du wirkungsvoller dein Leben gestalten kannst. Also du bist für alles verantwortlich, die Upside, die Downside. Du musst sozusagen, du hast vollen Gestaltungsspielraum. Und daher, das ist so ein bisschen, warum ich eigentlich, also ich bin bei einer Unternehmervereinigung im gestalte ich so einen Accelerator, wo ich neue junge Unternehmer quasi begleite, auch auf dem Weg. Der Podcast jetzt hier mit Bypreneur ist ja quasi auch so ein bisschen die, ne, die Handreichung dafür, werde doch ein Unternehmer. Und es ist am Ende des Tages gar nicht so schwer, sondern es ist eher etwas, was auch einfach ein Handwerk sein kann, was man wie ein Handwerk sehen kann, das Unternehmertum. Und das ist so ein bisschen eigentlich der eigene Purpose, mehr Menschen für das Unternehmertum und das Unternehmerleben eigentlich zu begeistern und sagen, was das für eine Selbstverwirklichung eigentlich wirklich sein kann.
Ja, und also finde ich ganz genauso. Und das hat sich bei mir auch bewahrheitet. Ich bekomme meine Rolle als Familienvater und meine Karriereperspektive so super unter einen Hut, das wäre in keinem angestellten Job der Welt möglich.
So, und diesen Satz lasse ich jetzt einfach mal genauso stehen. Benedikt, vielen Dank für das tolle Gespräch. So ein bisschen irgendwie von eurer Geschichte oder von deiner Geschichte zu hören, ist total spannend. Natürlich, ich als Scale-Up-Coach finde es natürlich auch nochmal irgendwie sehr, sehr spannend, wie ihr das Framework genutzt habt, was für Auswirkungen es auf euch und eure Organisation hat, mit was für Freude ihr quasi jetzt intern kommuniziert, wie viel Meta-Kanal ihr wieder quasi in den Boden gebracht habt oder saniert habt. So soll es ja irgendwie auch sein, dass es dann wirklich Spaß bringt, jeden Tag auf der Baustelle zu stehen, im besten Fall. Daher, also vielen Dank für diese ganzen Einblicke und ich gehe davon aus, dass wir irgendwie in 12 Monaten nochmal ein neues Update machen und eine nächste Podcast-Folge aufnehmen. Also vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.